Herzlich willkommen zum KDZ im Dialog. Die Finanzausgleichsverhandlungen stehen vor der Tür. Der Start der politische war schon kurz vor Weihnachten und es startet jetzt mit den Beamtenrunden. Und wir wollen heute die Fragen klären, wie geht es weiter mit den Finanzausgleichsverhandlungen, was ist davon zu erwarten. Wir haben heute eingeladen Professor Michael Getzner. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomie am Institut für Raumplanung von der Technischen Universität in Wien. Schon seit vielen, vielen Jahren ein zentraler Experte zum Finanzausgleich. Und es freut mich sehr, dass wir ihn heute hier einladen durften.
Ja, guten Morgen.
Die Finanzausgleichsverhandlungen sind ja schon ein sehr langes Anliegen. Es gibt seit vielen Jahren Reformbemühungen. Darf ich zum Beginn einmal eine Frage stellen? Was verstehst du eigentlich unter Finanzausgleich? Warum ist es eigentlich wichtig, den auch immer wieder zu verhandeln? Also reicht es eigentlich nicht ein Grundlagengesetz und das hält über Jahrzehnte hier durch? Warum braucht es hier eigentlich auch Veränderung?
Also zunächst einmal Finanzausgleich ist die, könnte man im weiteren Sinne sagen, die finanziellen Beziehungen im Staat, also der einzelnen Gebietskörperschaften. Wie werden die Steuermittel verteilt? Aber Finanzausgleich geht natürlich darüber hinaus, also die Einnahmen, Ausgaben und auch Aufgabenverantwortung. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Kernproblem, das weniger mit der Frage der finanziellen Beziehungen zu tun hat, sondern grundsätzlich mit der Frage, welche Aufgaben haben denn in einem Staat in Österreich die einzelnen Gebietskörperschaften. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die Reformbemühungen wurden ja schon kurz angedeutet, quasi die Reform des Bundesstaates ja schon ein jahrzehntelanges Thema ist. Im Übrigen hat auch unser Institut, das letztes Jahr 50 Jahre alt geworden ist, einer der ersten Publikationen des damaligen Institutsvorstandes Egon Matzner war ein Buch Reform des Finanzausgleichs. Also das war in den frühen 70er Jahren und wahrscheinlich gibt es Papiere und Überlegungen schon viel früher. Interessanterweise, empirisch gesehen, hat sich an der Verteilung der Steuermittel im Staat, also zwischen den Ebenen, bei all diesen Verhandlungen und Reformschritten nicht substanziell irgendetwas geändert. Also es ist nicht so, dass jetzt in den letzten Jahren die Gemeinden oder der Bund wahnsinnig viel an zusätzlichen Mitteln oder zusätzliche quasi Ressourcen erhalten hat vom Steuerkuchen, sondern es gibt immer Ausgleichsmechanismen, eine Gebietskörperschaft verliert etwas, bekommt aber eine Kompensation dafür. Also das ist ein trotz aller Bemühungen und auch Diskussionen ein teilweise sehr stabiles System. Also wie grob die Steuermittel auf die einzelnen Ebenen verteilt sind. Warum gibt es immer wieder diese Verhandlungen und diese auch Befristung des Finanzausgleichsgesetzes? Natürlich verändern sich die öffentlichen Aufgaben auch laufend. Es kommen neue hinzu, es sind vielleicht andere im Laufe der Zeit weniger wichtig. Ergo wird man auch über die finanzielle Zuteilung und die Finanzierung der Aufgabenerfüllung sprechen müssen, periodisch. Und natürlich ist die Themen, die jetzt auch im Dezember und jetzt auch quasi schon aufgeworfen sind, ganz grob mit Überschriften, sind ja so Themen, wo sich quasi die Aufgaben auch verändern und neue Herausforderungen natürlich hinzutreten.
Du hast jetzt schon die Aufgaben angesprochen. Bund, Länder und Gemeinden haben ja unterschiedliche Aufgaben und die verändern sich auch. Im Dezember wurde festgelegt, dass es eben drei große Reformarbeitsgruppen geben soll zum Finanzausgleich. Einmal Gesundheit, Pflege und eine Sammelgruppe, wo alle anderen Themen zum FAG drinnen sind. Was werden eigentlich die Themen sein, die diese Verhandlungen hier auch bestimmen und relevant sind und welche sollten jedenfalls behandelt werden?
Also neben Gesundheit und Pflege, ich meine, das sind zentrale Themen, da brauchen wir nicht darüber sprechen. Über die Frage, sagen wir so, es haben ja die letzten Jahre Allerdings für Expertinnen und Experten auch nicht überraschend die verschiedenen Problemlagen deutlich gemacht. Also in der Pflege oder so, die in der Finanzierung, in der Gesundheitsvorsorge, in der Behandlung, in der Frage, wie das Gesundheitssystem natürlich aufgestellt ist und die Kompetenzen und Aufgaben hier verteilt sind. Aber das, was interessanterweise ich bislang weniger gehört habe, was aber eigentlich quasi oberste Priorität neben Gesundheit und Pflege auch haben sollte, ist natürlich die ganze Frage des Klimaschutzes, also Klimawandelanpassung als auch Klimaschutz. Und da sind alle Gebietskörperschaftsebenen natürlich enorm herausgefordert. Es hat im Herbst bei unserer Tagung Klimafit im Bundesstaat interessanterweise der Jürgen Schneider vom Bundesministerium für Klimaschutz ja einige Schwachstellen und große Lücken aufgezeigt in der Klimaschutzpolitik. Und da sind wir auch bei der Frage, naja, was kann denn in Finanzausgleichsverhandlungen überhaupt diesbezüglich bewegt werden? Weil im Kern geht es ja um die Aufteilung eben des Steuerkuchens, möglicherweise um Vorhaben auch der einzelnen Gebietskörperschaftsebenen, Steuermittel, ich sage jetzt vielleicht neu zu erfinden oder bestehende Steuern zu reformieren. Ja, da kriegt man eh große Langeweile, wenn man überlegt, wie die Grundsteuer reformiert werden soll oder ob es mehr vermögensbezogene Steuern gibt. Das wären so Kernthemen, die da eigentlich wiederum auf die Tagesordnung kommen sollten.
Ja, du hast jetzt eine ganze Menge an Themen schon angeschnitten. Ich würde gern im Laufe des Gesprächs ein paar von diesen Themen auch ein bisschen genaueres dazu hören. Starten wir gleich mit dem Klimaschutz, weil das eben auch so ein zentrales Thema ist, das eben alle drei Ebenen betrifft. Wie hoch ist eigentlich der Investitionsbedarf für die Gebietskörperschaften? Warum ist das jetzt eigentlich ein Thema? Wie stark ist Bund, Länder, Gemeinden da eigentlich betroffen oder gibt es da auch unterschiedliche Betroffenheiten?
Also erstens, ich glaube, es gibt keine unterschiedlichen Betroffenheiten, was den Klimaschutz anlangt. Ist die Frage, ob sozusagen quasi die eine oder andere Gebietskörperschaft mehr oder weniger Aufgaben diesbezüglich hat. Ja, aber eigentlich ist es eine zentrale Aufgabe für alle Gebietskörperschaften. Natürlich ist die Frage, wo sozusagen quasi mit welchen, ich sage jetzt beispielsweise, bei welchen Gebäuden oder bei welcher Infrastruktur Klimaschutz, Klimawandelanpassung notwendig ist, möglicherweise unterschiedlich. Ja? Das ist schon klar. Das Umweltbundesamt hat ja den Investitionsbedarf ermittelt für die Klima- und Energiewende, 145 Milliarden Euro. Das ist so die Zahl, die im Moment aktuell ist, bis 2030. Wenn man das runterbricht, naja, sind das, sagen wir, 15 oder 18 Milliarden Euro pro Jahr. Und die Frage ist, ob das viel oder wenig ist, was die Gebietskörperschaften quasi auch stemmen müssen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ja die Gebietskörperschaften derzeit etwa 10%, 8% der gesamten Investitionen Österreichs tätigen. Also wenn man die gesamten Investitionen in Österreich den öffentlichen Investitionen gegenüberstellt, dann ist das ungefähr in diesem Verhältnis. Bei den Gemeinden ist es so, dass die ungefähr 6 Milliarden Euro pro Jahr investieren. Also das ist Instandhaltung, also auch neue Investitionen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass die 145 Milliarden, die das Umweltbundesamt beispielsweise hier ermittelt hat, ja nicht zusätzliche Investitionen sind, sondern die Frage ist, wie kann man bestehende Investitionen umgestalten? Sind die Investitionen, die man in den Klimaschutz tätigt, nicht ohnehin rentabel? Also müsste man sie nicht ohnehin tun? Also Stichwort Gebäudesanierung, Photovoltaik auf die Dächer und so weiter. Ja. Also da gibt es ja eine ganze Latte an Investitionen, die sowieso getätigt werden müssten, Reinvestitionen, die man dann gleich klimafreundlich vielleicht gestalten muss. Stichwort Umgestaltung des öffentlichen Raums. Schlussendlich muss man auch dazu sagen, dass jetzt gibt es eine neue Studie vom Wirtschaftsforschungsinstitut, die ist gerade dieser Tage herausgekommen, zum Thema umweltkontraproduktive Subventionen, wo das, was das WIFO errechnet, wesentlich höher ist als die bislang angenommenen 5 Milliarden Euro, also das sind wesentlich mehr. Ergibt sich auch daraus aus dem Klimabonus, der möglicherweise nicht klimafreundlich, sozusagen eher klimakontraproduktiv oder umweltkontraproduktiv ausgestaltet ist. Aber wenn man diese Mittel, die ja eben substanziell pro Jahr ist, einmal da hier umlenken müsste, schaut der zusätzliche Investitionsbedarf gar nicht einmal mehr so groß aus. Und das jetzt noch gegenübergestellt den Cost in Action, also was kostet uns der Klimawandel, wenn wir nichts tun, sowohl im Klimaschutz, also vor allem in der Klimawandelanpassung natürlich. Ich glaube, das sind alles rentable Investitionen, die man, wo man die Ressourcen aufbringen muss. Das ist kein Zweifel. Also ich jetzt sagen wollte, was hat das alles mit dem Finanzausgleich zu tun? Ja? Man könnte sagen, ja, die Steuermittel, die da verteilt werden, man versucht, die Zweck zu widmen, zum Beispiel irgendwelche Zuschüsse, Transfers zu geben, ja, quasi Bedingungen zu stellen, damit eine Gemeinde etwas bekommt. Ja. Ich glaube, das ist nicht so sehr eine Frage des Finanzausgleichs, sondern eine Frage der klimapolitischen Ernsthaftigkeit und Umsetzung. Ja. Also von der Raumplanung angefangen über die Infrastrukturplanung, Energieplanung. Da ist der Finanzausgleich sozusagen quasi die dritte oder fünfte Schritt, den man macht. Man muss jetzt einmal zuerst entsprechend die klimapolitischen auch Rahmenbedingungen implementieren. Ja. Der Finanzausgleich an fünfter oder dritter Stelle, der wird dann nicht mehr sehr viel bewegen, wenn davor nicht die Festlegungen getroffen werden.
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Es werden ja immer sehr viele Hoffnungen in den Finanzausgleich gesetzt. Seit Jahren ist immer schon, wenn irgendwo ein Problem ist in irgendeinem Aufgabenbereich, ja, das lösen wir dann im Finanzausgleich. Also das hört man immer wieder. Jetzt haben wir ja eine relativ kurze Zeit bis die Verhandlungen fertig sein müssen. Also eigentlich im Frühherbst sollte das abgeschlossen sein. Wir haben jetzt Jänner, also wir haben nicht viele Monate Zeit. Wie wichtig ist es jetzt, sozusagen auch auf diese Steuerungsebene zu schauen? Gerade das Klimaschutzthema ist ja die Frage, wie lösen wir das? Wie schaffen wir es besser, Bund, Länder und Gemeinden hier, dass sie zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen und dass jede Ebene auch die Rahmenbedingungen hat, damit sie ihre Aufgaben auch tatsächlich erledigen kann. Wie kann man das eigentlich in diesen Finanzausgleichsprozess jetzt hineinbringen? Wie realistisch ist es überhaupt, dass man hier jetzt etwas bewegt, damit dieser Prozess voranschreitet?
Ich stelle nicht in Abrede, dass Finanzausgleichsverhandlungen dieses Thema so enorm wichtig ist und dass man quasi auch Mittel, kommunale Klima- und Energiefonds, ich meine, gibt es eh schon die diversen Strenge und Förderrichtlinien und Rahmenbedingungen, dass man das unbedingt braucht. Aber du hast schon ein bisschen angesprochen, die Frage des Herunterbrechens auf die Ebenen von diesen nationalen und auch internationalen Verpflichtungen natürlich. Es gibt die österreichischen klimapolitischen Verpflichtungen, ja, als Mitglied der Europäischen Union. Es scheint mir nur viel zu wenig auf die sozusagen quasi untere Ebene, dass es zum Beispiel in der Kommune oder bei den Ländern ankommt, diese klimapolitischen Zielsetzungen. Es nutzt ja nichts, dass wir irgendwelche Regelungen und Mechanismen dann vielleicht erfinden, die Strafzahlungen unter Anführungszeichen, also der Kauf von Zertifikaten zum Beispiel, der in Zukunft ansteht, wenn wir die klimapolitischen Zielsetzungen nicht erfüllen, dass es einfach einen Mechanismus gibt, wie man das auf die Gebietskörperschaftsebenen runterbricht und verteilt. Ich meine, das ist sozusagen quasi die pessimistische Variante irgendeines Versuchs, noch irgendetwas zu steuern oder so. Ja. Also das muss ja wesentlich vorher schon passieren. Vielleicht ganz kurz, warum bin ich auch sozusagen quasi skeptisch und was die Steuerungswirkungen im Finanzausgleich anlangt. Ja. Warum sage ich das? Weil mir nicht bekannt ist, eine Studie, die die Wirksamkeit und die Effizienz von zweckgebundenen Transfers zum Beispiel im Finanzausgleich widerspiegelt, im Umweltbereich und im Bereich der Raumordnung zum Beispiel. Wir haben noch nicht fertiggestellt eine Studie für das Finanzministerium, wo wir die Raumwirksamkeit des Finanzausgleichs herausfinden wollen. Also Stichwort, haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Gemeinderätinnen aus dem vermeintlichen Anreiz, dass sie aus dem Finanzausgleich für zusätzliche Einwohner bestimmten Gemeindeertragsanteile bekommen. Haben die da einen Anreiz, mehr Flächen für Bauland zu widmen und dadurch quasi mehr Versiegelung und so weiter, mehr Flächen in Anspruchnahme, also quasi da zu fördern? Also ist das ein Anreiz aus dem Finanzausgleich? Ich muss sagen, naja, wenn das verantwortungsvolle Kommunalpolitikerinnen sind, die aufs Gemeindebudget schauen, dann werden sie möglicherweise sagen, okay, ich kriege für einen zusätzlichen Einwohner, eine zusätzliche Einwohnerin einen bestimmten Gemeindeertragsanteil. Auf der anderen Seite, ich muss die Infrastruktur schaffen, ich habe vielleicht urbane Hitzeinseln, weil ich das versiegel oder so und so weiter und so fort. Also all diese Folgewirkung, das gegenübergestellt, da ist jetzt die Rechnung, quasi die fiskalische Rentabilität nicht mehr so ohne weiteres gegeben, wenn ich mir all diese Überlegungen anstelle. Ergo, wie hoch sind diese Anreize aus dem Finanzausgleich? Ich bin eher skeptisch, weil ja es nicht nur diese Anreize gibt aus dem Finanzausgleich, sondern von den Raumordnungsgesetzen über die ganzen Raum, also zum Beispiel österreichische Raumentwicklungskonzepte, die ganzen Landesstrategien und so weiter, also Raumentwicklungsstrategien. Da sind ja unglaublich viele Festlegungen, bindende, weniger bindende natürlich, drinnen. Und dann sagen wir, ja, im Finanzausgleich, wenn wir nur diesen Hebel umlegen, dann wird sich irgendetwas ändern. Also da bin ich sehr skeptisch. Im Übrigen glaube ich auch die meisten Expertinnen und Experten, die sich da tiefer damit befassen.
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil das ist ja quasi eine der substanziellen Grundlagen im Finanzausgleich, dass man ja auch pro Kopf, also pro Einwohner und pro Einwohnerin die Mittel verteilt. Jetzt gibt es natürlich auch andere Faktoren, die Verfügbarkeit der Baugrundstücke hier beeinflussen. Gehen wir es einmal an einem Beispiel durch. Also du hast zuerst die Raumplanung angesprochen, die natürlich hier ganz ein zentraler Faktor ist. Wenn wir uns jetzt die sozusagen einerseits die Finanzausgleichszahlungen anschauen, mit eben aus diesem großen Steuertopf kommen die Gelder an die Gemeinde pro Einwohnerin und Einwohner auf der einen Seite. Andererseits haben wir auch noch die Kommunalsteuer. Das heißt, wer mehr Gewerbegebiet zur Verfügung stellt und mehr Arbeitsplätze hat, bekommt dann auch mehr Kommunalsteuer. Auch hier der Anreiz, möglichst viel Fläche zur Verfügung zu stellen. Also sozusagen aus dem Finanzausgleich kommt diese Bewegung. Und auf der anderen Seite haben wir die Raumplanung. Was ist eigentlich da die Rolle von der Raumplanung? Ist die schon so weit, dass sie eigentlich diese Flächen wieder reduziert? Wo stehen wir hier momentan? Und wie sollte eben Raumplanung und Finanzausgleich hier eigentlich zusammenspielen, damit wir unsere Klimaziele erreichen?
Also zunächst einmal, die Raumplanung macht im Kern schlussendlich nichts anderes als eine bestimmte Nutzung auf einem bestimmten Stück Land zu ermöglichen. Und das kann sein, dass es ein forstwirtschaftlich zu nutzender Grund ist, landwirtschaftlich, Infrastruktur, Siedlung, Gewerbe und so weiter. Also es ist im Kern sozusagen quasi eine Frage dann schlussendlich der Flächenwidmung. Weil das Thema also quasi Rückwidmung, Entsiedlung angesprochen wurde. Ne? Also ich wäre schon einmal froh, wenn wir die Flächen Widmungsziele und Flächen in Anspruchnahme, Ziele, die 2,5 Hektar pro Tag, wenn das einmal sozusagen was in diese Richtung geht. In den letzten Jahren hat es immer wieder so ein Auf und Ab und Peaks gegeben. Das hängt zeitverzögert mit Konjunktur und mit vielen Faktoren zusammen, auch mit der Frage, wo wird dann gewidmet schlussendlich, also ist das eher im dicht besiedelten Gebiet Innenentwicklung oder eher auf der unter Anführungszeichen grünen Wiese, eine Widmung wieder zurückzubekommen, geschweige denn etwas sozusagen quasi zu entsiegeln, das kommt äußerst selten vor. Wir hatten jetzt eine Diskussion über im Tourismus ein großes Projekt, so ein, wie heißt das heutzutage, Chaletdorf, wo die Widmung auf Basis deren jetzt sozusagen quasi der Antrag gestellt wird, also sozusagen quasi so eine Bebauungsstudie und wie das Ganze ausschaut, da muss die Gemeinde auch noch zustimmen. Aber die grundsätzliche Widmung selber wegzukriegen, ist fast ein Ding der Möglichkeit. Warum? Weil ja die Gemeinden quasi entschädigungspflichtig gegenüber dem Grundeigentümer, der Grundeigentümerin sind, wenn eine Widmung zurückgestuft wird. Das hat ja auch etwas mit dem Bodenwert, mit dem Grundstückswert zu tun. Das ist zum Beispiel etwas, was im Finanzausgleich möglicherweise vorzusehen wäre, dass Gemeinden, die etwas zurückwidmen, einen zweckgebundenen Transfer bekommen, um diese Vermögenswertverlust quasi kompensieren zu können. Ja? Weil das haben die Gemeinden häufig nicht. Ich meine, wenn man sich die Bodenpreise anschaut oder so, ist das auch kein Wunder, ja? Dass hier Gemeindebudgets quasi überstrapaziert würden. Ja? Also das wäre tatsächlich ein Ansatzpunkt im Finanzausgleich, den man im Sinne von Bodenversiegelung, Flächensparen quasi tatsächlich vorsehen könnte. Ja?
Also über den Finanzausgleich einen Anreiz zu setzen, weniger Flächen, weniger versiegelte, bebaute Flächen zu haben. Ein anderer Ansatzpunkt ist ja auch die Grundsteuer. Auch das wäre ja ein Steuerungsinstrument, mit dem man sozusagen über den Finanzausgleich steuernd auf die Verfügbarkeit von Flächen einwirken könnte. Mhm. Wie könnten das ausschauen?
Ja, wir entwickeln gerade ein paar Vorschläge in diese Richtung. Ein Vorschlag wäre eine Art Flächennutzungs- oder Widmungsabgabe in dem Sinne vorzusehen, dass ein Grundstückseigentümer, der eine Umwidmung haben will, also zum Beispiel von einem Grünland in ein Bauland quasi diese Umwidmung haben will, dass der Grundstückseigentümer, Eigentümerin eine abgabepflichtig wird, ja? Also eine Widmungsabgabe. Das ist insofern eine Heikel, und da gibt es ja schon die Vorschläge und die, quasi auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in einigen Bundesländern. Da sagen uns die Verfassungsrechtler, die Verfassungsrechtlerinnen, da muss man vorsichtig sein in der Bemessung und wie man das sozusagen quasi handhabt, dass das nicht ins Grundrecht auf Eigentum eingreift. Aber gleichzeitig sollte auch die Gemeinde abgabepflichtig sein, zum Beispiel gegenüber dem Land. Argumentiert werden kann das folgendermaßen. Wenn die Gemeinde Grünland angreift und den Bauland umwidmet, verursacht sie externe Effekte in Form des Wegfalls von Ökosystemleistungen. Das kann sein, die Bodengesundheit nimmt ab, die Biodiversität, Wasserhaushalt wird eingegriffen, Grünland fällt weg und so weiter. Für diesen Wegfall an Ökosystemleistungen ist eine, man könnte das jetzt Umlage oder wie auch immer nennen, wo eine Zahlungsverpflichtung von der Gemeinde ans Land besteht und das Land muss das zweckgewidmet verwenden. Zum Beispiel für einen Biodiversitätsfonds oder ähnliches, einen Naturschutzfonds, den es ja, solche Konstruktionen gibt es ja schon in manchen Ländern, wo dann Ersatz- oder Kompensationsmaßnahmen und ähnliches ergriffen werden können. Im Übrigen hat sich ja auch die neulich zu Ende gegangene COP für die Konvention für die biologische Vielfalt Vertragsstaaten ja dadurch dazu verpflichtet, etwa, ich glaube, 30% der Fläche auch für Naturschutz auf die Seite zu legen. Da ist ja Österreich auch quasi schon noch weit von diesem Ziel weg. Ja. Also ich meine, wenn man irgendwelche Schutzkategorien wie Landschaftsschutzgebiete vielleicht hinzuzählt, sind wir vielleicht schon in dieser Richtung oder so, aber bei ernsthaftem Naturschutz natürlich schon noch wesentlich weiter davon entfernt. Ne. Also da gibt es schon Mechanismen, über die man nachdenken kann. Nur trotzdem die Kernfrage, die sich immer stellt, sind diese finanziellen Anreize so ausschlaggebend? Oder sind nicht andere Mechanismen hier am Werk, ja, die zum Beispiel zu mehr Bodenverbrauch führen? Ich sage jetzt, lokale politische Ökonomie, wo man auf Wahlergebnisse und auf Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger schauen muss, wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine Entscheidung treffen müssen. Mhm.
Aber es ist eine Änderung am System und das ist die Punkte, die du angesprochen hast, das ist ja sozusagen doch relativ weit weg von der jetzigen politischen Realität. Also das wäre doch eine gravierende Veränderung dahingehend, dass man doch deutlich andere Mechanismen hier auch hier setzt, um ganz bewusst eben auch den Flächenverbrauch zu steuern. Also ein sehr interessanter Ansatz. Bin gespannt, ob das in den Verhandlungen irgendwie Thema sein wird. Ich kann es nur hoffen, weil wir haben dieses Problem und wir müssen dafür eine Lösung finden. Auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Ich würde gerne jetzt noch andere Themen ansprechen, die auch im Zusammenhang mit Klimaschutz hier die Gemeindeebene auch stark betreffen, und zwar den öffentlichen Verkehr. Wir haben ja hier sehr unterschiedliche Voraussetzungen auf der kommunalen Ebene. Wir haben die Städte mit U-Bahnen, Straßenbahnen, O-Bussen, einem sehr dichten Netz. Wir haben den ländlichen Raum mit sehr vergleichsweise dünnen öffentlichen Verkehren, mit Mikro-ÖV ergänzend und so weiter, also ganz andere Herausforderungen. Wie weit sind diese Herausforderungen im Finanzausgleich auch abgebildet? Ist das ausreichend? Und wo sollte da eigentlich die Richtung hingehen?
Das ist eine gute Frage deshalb, weil, wie du auch schon angesprochen hast, natürlich in jedem Bundesland ein bisschen andere Konstellationen sind. Also wie sozusagen quasi schaut zum Beispiel der Verkehrsverbund aus, wie sind die finanziellen Mittel, wo kommen die aus dem Finanzausgleich oder kommen die vom Bund oder vom Land für die Finanzierung des ÖVs. Es ist völlig, völlig richtig meines Erachtens, dass man hier sehr stark differenzieren muss. Ja, also zwischen urbanen, suburbanen, ländlichen Gebieten. Ich glaube, man muss im öffentlichen Verkehr, und das ist sozusagen quasi auch eine Frage, die sich da vor dem Finanzausgleich stellt, wie schaut eine nachhaltige Verkehrspolitik aus? Ja? Also wie gestalte ich quasi die Infrastrukturen, welche Bedienungsqualität, ÖV-Qualität brauche ich in welchem Raum, ja, wie dicht ist das und kann ich das überhaupt sinnvoll mit ÖV bedienen, ja, oder welche Art von ÖV brauche ich. Es stellt sich heraus, weil vorher auch noch quasi Klimaschutz und ÖV angesprochen wurde, wir haben in vielen Studien seit vielen Jahren nachgewiesen, eigene Studien und auch natürlich andere Kolleginnen und Kollegen, dass wenn ich stark oder sehr stark in den ÖV investiere, Bedienqualität und so weiter verbessere, dann ziehe ich natürlich Menschen in den ÖV. Ja. Meistens werden Bevölkerungsgruppen versorgt, die vorher weniger mobil waren, beispielsweise auch am Land, weil sie kein Auto besessen haben, und die können dann natürlich ihre Mobilitätsbedürfnisse besser befriedigen. Aber gerade im Verkehr braucht es ja nicht nur diese, wie man modern sagt, diese Pull-Faktoren, also ich möchte jemanden in den ÖV bringen, sondern ich muss jemanden auch in den ÖV bringen. Ein paar Ansätze gibt es da natürlich und Vorschläge, das ist von einer CO2-Steuer über Tempolimit, endlich Rückbau in verschiedenen Bereichen der Infrastruktur. Ob es da Mechanismen jetzt dann im Finanzausgleich für solche Dinge gibt, ja, natürlich gibt es die, nur worauf ich aufmerksam machen will ist, nehmen wir an, jetzt kriegt eine Gemeinde, eine Kommune einen Transfer für den Ausbau des Mikro-ÖV. Ja, das ist wünschenswert, wenn aber die Gemeinde selber in der Infrastruktur zum Beispiel nichts dafür tut oder ein Tempolimit, was auch immer implementiert, also dass die Leute in den ÖV auch hineingedrängt werden, ja, dass das Autofahren weniger attraktiv wird, ja, dann wird das wenig Effekt haben. So ist es leider, was die ganzen verkehrswissenschaftlichen Studien ja auch uns zeigen.
Also es wird nur wieder weiter komplizierter.
Es wird eigentlich noch weiter komplizierter. Wie wir vorher beim Klimaschutz, ist das auch beim ÖV und der Verkehrspolitik so. Man darf sich vom Finanzausgleich nicht allzu viel erwarten.
Ich möchte
was Steuerungsmöglichkeiten, wenn ich sozusagen quasi meine anderen Hausaufgaben nicht erfülle, dann wird da ein bestimmter, weiß ich, zweckgebundener Transfer zum Beispiel im Finanzausgleich jetzt nicht wahnsinnig viel bringen.
Oft ist es ja die Europäische Union, die sozusagen die Ziele vorgibt und da auch in sozusagen eigentlich die Hausaufgaben auch macht. Im öffentlichen Verkehr beispielsweise müssen die Bussysteme in umweltfreundliche Antriebssysteme umgewechselt werden. Da gibt es auch ein Förderprogramm, also es gibt, also der Bund hat verwendet hierfür auch EU-Mittel, damit dieser Umstieg sozusagen auf emissionsfreie Busse hier möglich ist. Jetzt ist es aber so, dass die Städte ihr Geld dafür investieren, eben diese EU-Vorgabe für diesen Umstieg der Antriebssysteme hier umzusetzen. Aber wofür jetzt das Geld fehlt, ist der Ausbau des ÖV. Also dass man wirklich die Kapazitäten auch erhöht. Ist das auch so ein Beispiel einer, sozusagen, wie man den ÖV-Bereich insgesamt hier aufbaut und wie man dann auch die Finanzierungsströme zur eigentlichen Aufgabe auch, wie man das miteinander verknüpft?
Was war jetzt die konkrete Frage?
Die Frage ja. ist, wie geht man jetzt eigentlich damit um, dass man verschiedene Ziele hat? Bei manchen Zielen gibt es Gelder, bei manchen Zielen gibt es keine Gelder zur Verfügung. Wie löst man das eigentlich? Wie müsste man hier vorgehen? Einerseits in der Gesamtsteuerung und andererseits mit dem Finanzausgleich. Und wie sollte das zusammenwirken?
Löst das der Finanzausgleich? Wenn ich eine Vorgabe habe, die Vorgabe ist eigentlich, ich möchte den Modal Split verändern. Also ich möchte quasi weniger motorisierten Individualverkehr, der möglicherweise auch irgendwie vielleicht elektrifiziert, und der ÖV soll quasi der Anteil des ÖV bezogen auf die Wege soll größer werden. Da gibt es ja verschiedene Strategien und Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass es ein nicht unerheblicher Faktor ist, also umweltfreundliche Antriebssysteme im öffentlichen Verkehr. Was jetzt prioritär ist, was diesen Modal Split und die Klimaneutralität des ÖV anlangt, das traue ich mich selber jetzt nicht zu sagen. Da bin ich zu wenig firm. Ich weiß, dass sozusagen quasi diese verschiedenen Stellschrauben gibt. Es ist auch in Wien allerdings nur auch so, dass zwar der Anteil des MEV so langsam zurückgeht und vom ÖV ja, ein bisschen ansteigt, aber da muss es dann zusätzlich zu diesen Überlegungen natürlich andere Steuerungsmechanismen geben. Ja. Seit Jahr und Tag wird vorgeschlagen, zu überlegen, eine City-Maut einzuführen. Ja. Das brächte wahrscheinlich einen substanziellen Beitrag, ja. Hat viele, viele andere positive Wirkungen und das wäre schlussendlich wiederum eine zusätzliche Einnahmequelle für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und für die Intervallverdichtung und so weiter. Jetzt rede ich nur von Wien sozusagen quasi, aber es wird andere Instrumente in anderen Räumen ergeben.
Ich finde, was man eben sehr schön sieht, ist, wie komplex das Ganze ist. Es gibt eben sozusagen einerseits die Steuerungsebene, wie man ein Ziel verfolgt, wie man die Lösungen dafür findet. Und da muss natürlich die Finanzströme des Finanzausgleichs müssen da gut dazu passen. Und das muss sozusagen aufeinander abgestimmt sein. Und wenn man sozusagen die Hausaufgaben im Steuerungsbereich noch nicht gemacht hat, ist es natürlich schwierig, die Finanzströme dazu zu ordnen. Und das ist natürlich, das macht es jetzt bei den Finanzausgleichsverhandlungen nicht leichter, weil dort geht es ums Geld, um darum, wie man diesen großen Steuerkuchen jetzt dann auch verteilt. Aber man weiß natürlich grundsätzlich, wer ist wofür zuständig. Also das wissen wir ja im Bundesstaat. Dementsprechend muss man halt dann auch zuordnen. Es wird ja sowohl von den Ländern als auch von Städtebund als auch von Gemeindebund ja hier auch angesprochen, dass dieser, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, dieser Verteilungsschlüssel auf Bund, Länder und Gemeinden, dass man sich den einmal wirklich genau anschaut und einmal hier einfach an die bestehenden Aufgabenverteilungen hier anpasst. Also in der Vergangenheit hat man das ja eher so gelöst, dass man zwar diesen Verteilungsschlüssel der Steuern hat und dann eben, wenn Aufgaben dazu gekommen sind, zusätzliche Finanzzuweisungen gegeben hat und so weiter. Das heißt, es kam wenn man das alles zusammen nimmt ja eh zu einer Verschiebung zwischen den Ebenen. Aber sozusagen, wie wichtig wäre es jetzt einmal wirklich, sich diesen Verteilungsschlüssel hier auch wirklich anzuschauen? Ist es eigentlich relevant für die Aufgabenerbringung? Oder ist hier sozusagen tatsächlich etwas in Gefahr, in Zukunft zu finanzieren? Krankenhäuser jetzt als Beispiel, ist ja jetzt sehr stark in den Medien, dass die übergehen, dass die Kapazitäten nicht mehr reichen und so weiter. Ist das nur ein Vorbote auf das, was noch auf uns zukommt? Und muss man das über den Finanzausgleich lösen?
Wenn du mir die Frage gestellt hättest vor 5 Jahren, hätte ich gesagt, auf Basis einer damals noch gültigen Studie, die wir gemacht haben über den Verschuldungsgrad und die Nachhaltigkeit der Kommunalfinanzen, hätte ich gesagt, ja, da gibt es natürlich individuell unterschiedliche Problemlagen, aber grosso modo haben die Gemeinden schon eine ausreichende Mittelausstattung, sind nicht überschuldet und es ist relativ konstant über die Zeit. Ja. In den letzten Jahren würde ich diese Frage nicht mehr so deutlich quasi in dem Sinne formulieren, es gibt keine Probleme, sondern ich glaube, da kommen gewaltige Probleme auf uns zu. Warum? Weil einerseits die Aufgaben sich auch verändern, ja, wie wir auch jetzt, und vor allem also Gesundheit, Kinderbetreuung und so weiter, wo ja die Gemeinden immer mehr, also auch qualitativ bessere Leistungen, zum Beispiel längere Öffnungszeiten und Ähnliches, leisten müssen, ohne substanziell dafür mehr Geld zu bekommen. Und irgendwann ist dieser Spagat nicht mehr quasi zu schließen. Ergo braucht es da wirklich eine Anpassung von Mittelzuweisen auch an die Aufgaben, an mehr Aufgaben und an die höhere Qualität der Aufgaben. Also das ist für mich keine Frage. Schlussendlich leisten ja genau die Gemeinden die ganzen öffentlichen Güter und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge. Wir sagen manchmal Alltagsökonomie dazu oder kommunale Infrastrukturen oder Daseinsvorsorge. Nahversorgung gehört auch ein bisschen dazu. Gerade in der Daseinsvorsorge sind ja ganz viele, viele Komponenten dabei. Also das hat jetzt nicht nur etwas mit den Gemeindefinanzen zu tun, sondern auch mit der Frage, weiß ich, der Erwerbsbeteiligung von Frauen und natürlich auch von Männern, was die Qualität der Kinderbetreuung anlangt vor Ort oder so. Die Möglichkeiten, die man hat, Jobs anzunehmen. Oder die Frage, ÖV haben wir gesagt, wie komme ich zur Arbeit oder wie komme ich zur Nahversorgung. Also das sind alles Fragen und da ist in den letzten Jahren schon ein Spagat aufgegangen oder eine Schere aufgegangen zwischen den Ansprüchen, den Aufgaben und der Finanzierung. Das sehe ich schon, ja.
Aber warum eigentlich? Die Steuern sind jetzt gesprudelt.
Die Steuern sind gesprudelt. Naja, ich meine, es hat ja auch substanzielle Ausgaben gegeben, das muss man auch sagen. Ja. Also so ist es ja nicht, dass Krisenzeiten nicht diverse notwendige, möglicherweise nicht wahnsinnig treffsichere Ausgaben getätigt wurden, also vor allem seitens des Bundes natürlich, die ganzen Ausgleichsmechanismen, die getroffen wurden in Pandemiezeiten, jetzt also was die Energiepreiskrise anlangt, also da, ja, die Einnahmen sind gesprudelt, aber natürlich die Ausgaben sind enorm angestiegen.
Vielleicht darf ich auch hier kurz sozusagen erwähnen, also wir haben ja auch, wir machen regelmäßig unsere Gemeindefinanzprognosen und wir haben ja gerade auf Gemeindeebene sehr starke Veränderungen auf der Einnahmenseite. Also 2020, großes Corona-Jahr mit einem Einbruch bei den Ertragsanteilen. Dann natürlich wieder eine Delle nach oben, dann wieder eine Delle nach unten, dann wieder eine Delle nach oben. Also es ist eine starke Veränderung zu sehen. Und wir haben ja in Zukunft viele steuerliche Maßnahmen, die der Bund gesetzt hat, die Abschaffung der kalten Progression und so weiter, die ja für die Zukunft hier sozusagen die Einnahmen nach unten drücken. Ohne eben entsprechende Gegenfinanzierungsmaßnahmen gesetzt zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben bei den Ausgaben doch sehr starke Dynamiken. Also wir haben einfach die Inflation, das ist so, wir haben Gehaltsanpassungen, das schlägt sich in allen Aufgabenbereichen durch. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Schere. Wie wichtig wäre es jetzt für die Sicherstellung der Finanzierung der Daseinsvorsorge, dass man sich diesen Bereich hier wirklich gut anschaut? Oder sind da eh noch genug Puffer in der Daseinsvorsorge, dass man das jetzt eigentlich auch ignorieren kann?
Nein, also ich glaube, es sind jetzt nicht genug Puffer da, also ganz deutlich. Und die Grundsteuer wurde angesprochen, die bekanntermaßen eine eher konjunkturunabhängige Abgabe ist. Würde man mehr für die Daseinsvorsorge solche konjunkturunabhängigen Abgaben, wie also zum Beispiel vermögensbezogene Steuern einführen, dann wären auch in Krisenzeiten eine gewisse Grundsicherung, eine gewisse Grundfinanzierung gegeben. Ja? Und angesprochen wurde jetzt von dir das Auf und Ab bei der Gemeindeertragsanteil. Das ist genau diese Konjunkturabhängigkeit, die gerade bei der Daseinsvorsorge fatal ist. Ja? Weil es hat sich gezeigt in den Krisen, dass genau diese kommunalen Bereiche selbst bei den Lockdowns dann noch offen war. Ja? Also da sieht man, wie wichtig das sozusagen quasi diese kommunalen Dienstleistungen, wie wichtig die sind, auch in Krisenzeiten. Und das gehört natürlich ausreichend finanziert auch in Krisenzeiten. Das geht nur durch konjunkturunabhängige Einnahmen der Gemeinden. Und aber das wird auch sozusagen quasi ganz am Anfang von der Reform der Grundsteuer kurz das angerissen. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Aber da sind ja die letzten Reformbemühungen diesbezüglich auch gescheitert. Also mein Optimismus hält sich in Grenzen, aber eigentlich gehört also neben Gesundheit und Pflege, das ist ein bisschen schon Daseinsvorsorge, das ist klar. Ja. Aber was weiß ich, eben Elementarbildung, Kinderbetreuung, Schulen, das gehört also alles irgendwie konjunkturunabhängiger finanziert.
Es gibt noch so viele Themen, über die wir reden könnten. Ich glaube aber, wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Darum würde ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Wenn du jetzt drei Wünsche hättest zum Finanzausgleich, welche drei wären das?
Also ich glaube, dass das eine ist, worüber wir ganz zum Schluss jetzt gesprochen haben, vermögensbezogene Steuern, die konjunkturabhängig sind. Das hat nicht nur etwas mit der ausreichenden und quasi kontinuierlichen Finanzierung zu tun, sondern das halte ich auch für quasi aus Sicht der sozialen Verteilung, der Vermögensverteilung, für einen enorm wichtigen Ansatzpunkt. Das wird manchmal aus dem Blickwinkel auch wirtschaftspolitischer Denkschulen oder auch Ideologien beurteilt. Das mag sein, ja, manche politischen quasi Richtungen haben mehr oder weniger etwas mit den vermögensbezogenen Steuern zu tun. Ich halte das aber insgesamt für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft für enorm wichtig, diesen sozialen Ausgleich zu schaffen. Und da sind vermögensbezogene Steuern aus verschiedenen Gründen einfach ein zentraler Ansatzpunkt. Weil interessanterweise, wie auch die ganzen Verteilungsstudien zeigen, auf der Einnahmenseite, also bei den Steuereinnahmen, was das Einkommen anlangt, das sind ja diese Ausgleichsmechanismen durchaus quasi durchaus wirksam oder wirksamer. Der zweite Ansatzpunkt für mich ist die ganze Frage der ökosozialen Steuerreform. Das hat bedingt etwas mit Finanzausgleich zu tun, weil es vor allem um die Lenkungswirkung von CO2-Steuern zum Beispiel geht, was auch das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen und so weiter anlangt. Da zeigen uns auch alle vorhandenen Studien, dass das, was bis jetzt am Tisch liegt und verabschiedet wurde, ja, ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein ist, könnte man sagen. Also damit werden die klimapolitischen Zielsetzungen nur marginal unterstützt, sagen wir es mal so. Also das wäre der zweite große Baustein, den ich sehe. Ich meine, soziale Verteilung, und das sind die zwei zentralen Themen, die man angehen könnte. Das dritte, wenn man auf der Suche nach finanziellen Ressourcen ist, die man freimachen könnte, das ist die ganze Frage der umweltkontraproduktiven Subventionen. Und auch angemerkt, all jener Projekte, die noch in der Pipeline sind, auf die man getrost verzichten kann, Also Stichwort viele Autobahnprojekte, die eben möglicherweise schon gecancelt wurden, aber wie nachhaltig dieses Abrücken von verschiedenen Projekten ist, das werden noch die verschiedenen rechtlichen Prozesse zeigen, ob das also alles gesetzes- und verfassungskonform abgelaufen ist oder nicht. Wir hoffen.
Ja, das sind drei sehr hehre Wünsche. Vermögensbezogene Steuern, ökosoziale Steuerreform mit mehr Steuerungsrelevanz und die Abschaffung umweltkontraindikativer Subventionen. Also das sind drei ganz zentrale Themen. Jetzt aber doch die Frage, ist es realistisch, die in den Finanzausgleichsverhandlungen jetzt zu bearbeiten? Und was konkret glaubst du, wird diese jetzige Finanzausgleichsverhandlungen etwas für den Klimaschutz bringen, dass man hier tatsächlich hier unterstützend wirken wird, dass Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der nächsten Periode leichter umsetzbar ist?
Meine ganz realistische Einschätzung, was im Herbst dann vielleicht passieren wird, ist, man wird einer zusätzlichen zweckgebundenen, was auch immer, Transfer oder vielleicht ein bestehendes Förderprogramm möglicherweise aufstocken. Ja. Ich meine, wenn ich ganz optimistisch bin, bringt das Finanzministerium eine Art standardisierte Widmungsabgabe oder eine Entsiegelungsprämie für Gemeinden oder so etwas in die Diskussion, und dann wird es vielleicht eine Arbeitsgruppe geben. So etwas könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas gibt. Ja. Dass da was Konkretes verabschiedet wird, also ich lasse mich gerne das Bessere belehren, würde man die Erfahrungen aus der Vergangenheit dahernehmen, wird da nicht substanziell sich etwas ändern, aber vielleicht bin ich da schon zu pessimistisch und zynisch.
Wünsche kann man immer äußern.
Wünsche kann man immer äußern und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das äußerst interessante Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
Und wir schauen, vielleicht kommt der Klimaschutz im Finanzausgleich und wir sind einen Schritt weiter. Vielen Dank.